MENA Watch, der Talk.
Ja, schönen Abend, werte Damen und Herren, liebe Zuseher bei einer neuen Ausgabe unseres MENA Watch Talks. Erst vor 2 Tagen, am Freitagabend, hatte ich die Freude, mich mit Thomas von der Ostensacken über die aktuellen Entwicklungen in Syrien zu unterhalten, wo ja wirklich sich die Ereignisse überschlagen haben. Und ja, nachdem das auch in diesem Tempo weitergegangen ist, haben wir uns gedacht, das ist doch ein guter Anlass, sozusagen Teil 2 dieses Gesprächs heute zu führen. Also wir haben jetzt Sonntagabend, ja, wieder mit dem Vorbehalt, vielleicht ist einiges dann schon wieder geschehen bis morgen, bis dieses Video online geht, was manches dann schon wieder für überholt erscheinen lässt. Aber zunächst einmal, also herzlich willkommen, Thomas. Vielen Dank, dass du dir noch einmal Zeit genommen hast für uns. Wir haben am Freitag gesprochen über diesen Vormarsch der Oppositionsgruppen, unter denen die dominierende ja eben eine islamistische Gruppierung Hayat Tahrir Aswan gewesen ist oder ist. Was seitdem passiert ist, haben ja alle mitgekriegt, heute in der Früh ist Damaskus gefallen, sozusagen aus Regime-Sichtweise, und das Regime auch mehr oder minder offiziell für gefallen erklärt worden. Vielleicht nur mal zur Einordnung. Was ist da genau passiert? Wer ist da eigentlich in Damaskus einmarschiert? Gab es überhaupt einen Einmarsch? Was ist da passiert in Damaskus über die Nacht und heute in der Früh?
Also erstmal muss man sagen, es ist für jemanden wie mich, der jetzt seit Anfang der 90er im Nahen Osten tätig ist und diese ganzen Verbrechen dieser Regimes kennt und seit über 14 Jahren Syrerinnen und Syrer begleitet hat aus der Opposition. Also das war heute ein Tag, auf den hat man wirklich lange gewartet, und es ist einfach unvorstellbar schön, dass man diesen Moment, dass die Assad-Statuen in Damaskus fallen, noch miterleben kann. Und ich freue mich persönlich auch. Also ich bin jetzt schon heute von, ich weiß nicht, vielen Leuten eingeladen. Wir haben immer, wenn wir irgendwo uns getroffen haben, in der Türkei, im Irak, in Griechenland oder so, wir haben immer gesagt, hoffentlich dann nächstes Jahr in Damaskus zum Kaffee trinken an der Umayyaden-Moschee. Und ja, es wird nächstes Jahr zum Kaffee an der Umayyaden-Moschee. Also das ist erstmal sozusagen ein kleiner emotionaler Einstieg. Zur Analyse ist das wirklich spannende, und ich denke, das wird hier vollkommen missverstanden. Also die Ereignisse der letzten 2 Wochen kann man jetzt zwei teilen. Es gibt den Vormarsch von HTS, die aus Idlib im Norden Syriens sozusagen plötzlich bewaffnet Aleppo einnehmen und dann die Hauptstraße Richtung Damaskus fahren, und im Prinzip Hammer fällt ihnen in die Hand und sie halten vor Homs, der drittwichtigsten Stadt Syriens, an. Und dann passiert etwas ganz Neues. Quasi ein arabischer Frühling 2.0. Im Süden, im Großraum Damaskus, stehen Leute auf, gibt es immer noch kleine bewaffnete Organisationen, holt man seine Kalaschnikows aus dem Keller, wenn man sie da versteckt hat, oder es gab auch Rebellenorganisationen in Dera, die im Prinzip die Fahne gewechselt haben in einem Deal mit den Russen und weiter als Einheiten existiert haben, aber eben offiziell unter syrischer Kontrolle. Und in dieser Region bricht plötzlich quasi ein Volksaufstand aus. Orte werden befreit, Menschen setzen sich aufs Mofa, fahren zur nächsten Militärstation, Soldaten kämpfen nicht, Soldaten laufen über, zum Teil verbrüdern sich Soldaten mit den Demonstranten. Und das Wichtige hier ist auch der enorme Rückhalt, den dieser Aufstand unter Drusen und Christen hatte. Also das Gebiet südöstlich von Damaskus an der libanesisch-israelischen Grenze ist mehrheitlich von Drusen und Christen bewohnt, die lange in der Vergangenheit eher, sagen wir, eine neutrale Haltung hatten oder sogar Assad aus Angst vor eben Islamisten unterstützt haben. Diese Unterstützung ist weg. Also es gab heute Morgen Bilder, die kann man sich eigentlich kaum vorstellen, von christlichen Orten südöstlich von Damaskus, wo die Kirchenglocken läuten, der Weihnachtsbaum steht da und die Menschen singen begeistert, alle Syrer sind eins. Das ist der alte, das ist wieder der Spruch, das ist der alte Spruch der Aufstände von 2011. Also wir sind sozusagen eine Einheit, alles, es spielt keine Rolle, ob du Sunnit, Schiit, Christ, Alawit, was weiß ich was bist. Wir sind alle eins. Das ist ein sehr, sehr schöner. Sehr schöner Spruch, wenn das Hunderte von Leuten sozusagen skandieren. Und das haben heute, das muss man wirklich sich vorstellen, Christen vor ihrer Kirche, vor dem Weihnachtsbaum zu Glockengeläut skandiert. Also das ist sozusagen erstmal auch ein bisschen rückt das diese Vorstellung, da kommen jetzt bärtige Islamisten und das ist ein zweites 1979 in Teheran in ein anderes Licht. Die ersten Orte, die gestern befreit wurden oder wo das Militär sich dann auch zurückzieht, um Damaskus rum, waren auch wirklich Orte mit einer sehr großen drusischen und christlichen Bevölkerung. Also das ist ganz wichtig. Und was sehr symbolisch gewesen ist, es waren zum Teil die Vororte von Damaskus, die nach 2012 sehr lange noch unter Kontrolle der Opposition waren. Es waren Orte, die mit Giftgas bombardiert wurden. Es waren Orte, die im Prinzip in Ruinenhaufen von Assad verwandelt wurden, die also für syrische Oppositionelle alle einen extrem symbolischen Charakter haben. Und dann schien es, also war die große Angst, zieht das Regime jetzt sozusagen seine Truppen zurück, macht das da Berlin. Mai 45 wird das da so ein blutiger Last Stand und der wurde es zum Glück nicht. Also es ist im Prinzip nicht mehr gekämpft worden. Man hat dann aus selbst zentral Damaskus gehört, Soldaten haben ihre Uniformen ausgezogen. Es gab ganz offensichtlich im Vorfeld Absprachen mit vermutlich mal Militär, Polizei, Geheimdienst, dass die nicht schießen und nicht kämpfen. Also das im Prinzip heute nach Damaskus fast kampflos sozusagen gefallen ist. Und dann erst, und das ist auch wichtig, oder in derselben Nacht sind dann die Milizen aus dem Norden von HTS auf Homs vorgerückt, haben Homs ist gefallen, mit der, was sehr symbolisch ist für Syrer, weil Homs war eine der wichtigsten Städte der Opposition vor 10 Jahren. Und so sind es im Prinzip jetzt zwei unterschiedliche Geschichten, die stattfinden. Also Jolani, der Chef der HTS-Milizen, ist heute sozusagen in ein schon befreites Damaskus gekommen, was symbolisch auch sehr, sehr wichtig ist. Dazu sollte man vielleicht noch wissen, Syrien ist nun auch ein sehr vielfältiges Land, und der Norden Syriens, der arabisch besiedelte Norden Syriens, ist traditionell viel, viel traditioneller und islamischer als das Gebiet um Damaskus. Damaskus ist die pulsierende Hauptstadt. In Damaskus ist sehr, sehr multireligiös und multinational und es ist vor allen Dingen auch eher, ich mag den Begriff nicht so, säkular. Also in Damaskus spielt Religion lange nicht so eine große Rolle wie in Aleppo. Wie ich das noch aus der Vergangenheit kenne, Damaszener sind sehr stolz und sehr lokalpatriotisch und halten sehr viel auf ihre Stadt Damaskus. Das heißt, kein ordentlicher Damaszener hätte sich von jemand aus dem Norden Syriens befreien lassen. Also das wäre sozusagen symbolisch nicht gegangen. Sodass also die, sozusagen der Einzug jetzt der Nordmilizen in Damaskus der Einzug in eine befreite Stadt ist. Und nicht etwa wie heute Schlagzeilen in Deutschland lauten, Dschihadisten befreien Damaskus. Nein, das war im wirklich besten Sinne des Wortes fast eine kleine Revolution. Das war wirklich arabischer Frühling. Ich würde sogar im Moment so weit gehen und sagen, also das war das erste Mal, dass wirklich eine Bevölkerung am Ende ihren Diktator gestürzt hat, nachdem Ben Ali in Tunesien gestürzt wurde. Also ohne äußere Militärintervention. Und in Ägypten war es nur das Militär, das Herrschaft ausgetauscht hat. Also auch wahnsinnig symbolische Bilder, die da heute gekommen sind. Ne? Und dann natürlich auch, wo wir wirklich erstaunt sind, ist die sehr kluge Vorgehensweise trotz all dem dieser HTS-Milizen. Also, sie standen ja vor Homs. Richtung Küste, Latakia, Tartus, befindet sich das alawitische Kernland Syriens. Hochburg früher auch von Assad. Da kommen die ganzen hohen Regierungstiere und Geheimdienstleute her. Also Alawiten sind das, worauf sich Assad Herrschaft letztlich im Kern gestürzt hat. Alawiten haben Angst vor Vergeltung. Alawiten haben Angst vor Dschihadisten. Das heißt, in Latakia, in Tartus, in diesen Gebieten hatten Leute einfach furchtbare Angst, dass diese Milizen irgendwann rechts abbiegen und es zu Übergriffen, Massakern und Ähnliches kommt. Das haben die Milizen nicht getan. Also bis jetzt sind keine HTS-Milizen in das alawitische Kernland eingefahren. Dafür aber, und das denke ich, wird für die Zukunft Syriens extrem wichtig sein, sind vergangene Nacht in Latakia und Tartus haben normale Bewohner, Geheimdienstgebäude gestürmt, Polizeistationen gestürmt, haben sich sozusagen der Revolution angeschlossen. Und heute Morgen ist sehr, sehr, was auf sehr vielen syrischen Kanälen auch geteilt worden ist, heute Morgen ist symbolisch, wie das in jedem befreiten Ort passiert, sozusagen die Statue des verhassten Hafez al-Assad, die überall rumsteht, des Vaters von Bashar al-Assad, durch die Straßen von Latakia gezogen worden, nachdem sie gestürzt wurde. Und ich habe vorhin ein extrem rührendes Video gesehen von so sieben, ja, so jungen Kerlen, die da also stehen vor der Stadtverwaltung mit Tattoos und sagen, also wir sind alle eins. Das ist ein Ismailit, ein Alawit, ein Druse, ein Christ, ein Sunnit. Sozusagen, wir sind Syrien. Wir sind alle eins und wir bauen jetzt zusammen Syrien auf. Und solche Bilder, die aus Tattoos, wo ja noch der russische Tiefseehafen ist, und man immer dachte, die Leute werden da sozusagen noch bis zum Ende für Assad kämpfen, sind enorm wichtig und zeigen einfach auch, wie kaputt dieses Regime war. Also dieses Regime hatte noch nicht mal mehr irgendeinen Rückhalt in seinen sogenannten Kerngebieten und selbst da war eigentlich niemand mehr bereit, auch nur noch zu kämpfen, ne? Was wir vielleicht auch mal positiv erwähnen sollen, wenn wir in Österreich und Deutschland reden, wo man ja irgendwie eine Geschichte hat, dass ein verlorener Krieg trotzdem noch 2 Jahre weitergeführt wird mit wahnsinnigen Blutbädern, dass eben, und das rechne ich ihr sehr, sehr hoch, die syrische Armee quasi entschieden hat, wir kämpfen nicht mehr. Also wir vermeiden jetzt hier Blutbäder, wir vermeiden irgendwie, dass Damaskus noch in Schutt und Asche gelegt wird. Wir kämpfen nicht mehr. Das ist ähnlich wie die irakische Armee 2003 auch nicht mehr gekämpft hat, sondern die Leute einfach ihre Uniformen ausgezogen haben und nach Hause gegangen sind. Und ich denke, dass es zeigt, es ist etwas, was zeigt, dass da auch Möglichkeiten jetzt sind von Versöhnung, dass es nicht einen wahnsinnigen Hass gegen die Armee gibt, sondern dass man Szenen etwa in Deraa im Süddamaskus gestern hatte, dass Soldaten sich den Rebellen angeschlossen haben, man zusammen gegessen hat und dann Soldaten, also und Rebellen zusammen eben diesen sehr, sehr wichtigen Spruch, wir sind alle eins, also sozusagen skandiert haben und das auf ihren Twitter-Kanal gestellt.
Es ist ja auch eines der bemerkenswerten Dinge dieses schnellen Vormarsch und des schnellen Zusammenbruchs des Regimes, dass, also zumindest soweit ich das verfolgen konnte, und ich nehme an, ich hätte das mitbekommen, wenn es da wirklich gröbere solche Vorfälle gegeben hätte, es jetzt nicht zu Gewaltexzessen oder irgendwas dergleichen gekommen zu sein scheint bislang. Und auch die Bilder, die man gesehen hat, also ja, es wurden Statuen gestürzt und es wurden, zum Teil wurden dann halt die Statuen auf irgendwelchen Trucks halt durch die Straßen gezogen, aber das waren die Statuen und keine Menschen, keine toten Menschen, so wie man das
Genau.
sonst kennt aus vergleichbaren Szenen in der Vergangenheit. Aber so.
Bislang, wir wissen nicht, wie es weitergeht. Man kann vom ersten Tag nicht auf den Rest schließen. Ich meine, man darf nicht vergessen, das ist ein Land nach 50 Jahren furchtbarer Diktatur, Krieg, Bürgerkrieg. Die Hälfte aller Syrer sind Flüchtlinge oder Binnenvertriebene. Alle Syrer haben Furchtbares miterlebt, egal in welchen Teilen des Landes. Das Land ist überflutet mit Waffen, wir wissen auch aus dem Irak oder eben aus Libyen, aus anderen Ländern, also so ein Sturz von so einem Regime in 2 Wochen wird sehr viele auch sehr, sehr hässliche Sachen nach sich ziehen. Aber, und ich denke, das ist für die Zukunft wichtig, die ersten Tage waren nicht hässlich. Die ersten Tage waren sehr, sehr diszipliniert. Und offensichtlich haben, ich sage das ungern, ich bin wirklich kein großer Freund von Islamisten, aber die HTS hat aus ihren Fehlern gelernt. Sie sind alle stellen fest, das gilt für die HTS, das gilt nicht für die sogenannte Syrian National Army, die da im Norden gegen die Kurden kämpft. Das ist ein ganz anderer, das sind Gangster, von Erdogan unterstützte Gangster. Diese HTS-Leute sind sehr, sehr diszipliniert und es hat Szenen gegeben, die man sich so vor einer Woche nicht hätte vorstellen können. Also auf dem Weg nach Hama, ein bisschen weiter östlich, liegt eine Stadt namens Salamir. Salamir ist im Nahen Osten die Hauptstadt der Ismailiten. Die Ismailiten sind so eine schiitische Splittergruppe, die auch noch vergleichsweise säkular ist. Also in den Augen eines guten sunnitischen Dschihadisten sind Ismailiten sozusagen fast noch schlimmer als Jesiden. Die ist kampflos übernommen worden und es gab Szenen, wie wirklich diese bärtigen Milizionäre da einfahren und die Menschen an der Straße ihnen zugejubelt haben. Das wäre vor 5 Jahren undenkbar gewesen. Dasselbe ist der Schutz von Schiiten etwa im Umland von Aleppo, der sofort organisiert wurde. Und es spricht Bände, würde ich sagen. Also ich will ja nicht optimistisch klingen, aber ich hätte niemals erwartet, dass die drusische und christliche Städte sich im Jahr 2024 geschlossen diesem Aufstand anschließen. Mit einer wahnsinnigen Euphorie. Und offensichtlich diese Leute keine Angst haben. Und wenn Drusen und Christen südlich von Damaskus keine Angst haben, dann heißt das was, weil die hatten in der Vergangenheit einfach Angst. Und die hatten zu Recht Angst.
Mit zu den schönen Szenen, die man sieht, wenn man sich auf sozialen Medien herumtreibt, sind ja auch die Fotos oder teilweise auch Videoaufnahmen, die man sieht aus den Gefängnissen, die da jetzt befreit werden.
Jawohl, ja.
Also diese fürchterlichen Anstalten, in denen Assad Zehntausende, Hunderttausende Leute eingekerkert hat, gefoltert hat, ermordet hat. Da tauchen Berichte auf. Also einer hat heute die Runde gemacht, ein ehemaliger Luftwaffenpilot, der sich 1982 damals geweigert hat, die Stadt Hama zu bombardieren, als Assad dort einen Aufstand der Muslimbrüder also Assad Senior, einen Aufstand der Muslimbrüder niedergeschlagen hat und dabei, ja, 20, 30.000 Bürger von Hama ermordet hat. Der hat sich damals geweigert, an diesem Bombardement teilzunehmen und der wurde jetzt nach 41 Jahren oder nach 42 Jahren aus einem Gefängnis befreit, in dem er die ganze Zeit über eingesessen ist. Und heute wurde ja auch offenkundig das Sednaya-Gefängnis, das größte und berüchtigtste dieser Anstalten da des Assad-Regimes, offenkundig befreit. Also noch nicht vollständig, wie ich lese. Also es gibt da Berichte darüber, dass es im Untergrund noch mehrere Stockwerke
Ja.
mit Haftzellen gibt, in die man noch nicht vordringen konnte, weil die halt dermaßen verbarrikadiert sind oder mit Sicherheitsmaßnahmen verschlossen sind. Aber auch das sind ja unglaubliche Szenen. Was mich dazu bringt, also so wenig Gewaltexzesse es bis jetzt gegeben hat, so ganz kann das doch nicht bleiben, muss man sich doch denken, oder? Also ich meine, diese ganzen Leute, die in diesen Gefängnissen gefoltert haben, die ganzen Leute, die für all dieses Grauen verantwortlich waren, die letzten Jahre und vor allem in den letzten 13, 14 Jahren, die dieses Regime da begangen hat, die haben sie ja nicht einfach aufgelöst. Also die sind ja nicht einfach verschwunden, sondern die gibt es ja noch immer. Und es ist doch irgendwie schwer vorstellbar, dass das nicht, wie du schon sagtest, auch zu noch sehr unschönen Szenen führen wird.
Man wird es sehen. Ich meine, immerhin, der Unterschied zum Irak ist, im Irak haben sie die Leute vorher erschossen, bevor die Gefängnisse befreit werden konnten. Also weil Sednaya für Syrer ist, was Abu Ghraib für Irakis war. Dazu muss ich jetzt sagen, Abu Ghraib für Irakis ist nicht, dass Amerikaner da ein paar Irakis misshandelt haben, sondern Abu Ghraib war das zentrale Horrorgefängnis, wo jeder Iraker bis heute Gänsehaut kriegt, wenn er nur den Namen hört. Und das waren Sednaya und Tadmor in Syrien. Tadmor hat ja damals der Islamische Staat gestürmt. Aber Sednaya ist eines der furchtbarsten Orte des Nahen Ostens. Das weiß jeder. Sednaya kriegt jeder Syrer sozusagen Gänsehaut. Und die Angst war jetzt gestern auch, exekutieren die Gefangenen noch bevor dass die Gefängnisse befreit wurden. Das ist bisher nicht der Fall gewesen. Also die Gefängnisse wurden befreit. Es gibt Wahnsinnsszenen vor den Gefängnissen von zum Teil, du hast ein Libanese, das war der längste Insasse, hat 43 Jahre in Hama gesessen. Und die Familie hat längst gedacht, er wäre tot, weil es gibt ja diese baathistische Herrscher verschwinden lassen. Also man hat Familien nicht informiert, was mit ihren Angehörigen geschieht. Ne? Das sind man schätzt in Syrien 130.000, 140.000 Leute sind einfach verschwunden. Wo man nicht weiß, leben die noch, sind die tot, was ist mit denen passiert? Die tauchen dann eben wahlweise in Massengräbern oder in so Gefängnissen da auf. Also ich habe jetzt noch nicht, weil das alles so schnell ging, wirklich gelesen, welche Pläne da irgendwelche noch nicht existenten Übergangsregierungen haben, um da Gerechtigkeit sozusagen widerfahren zu lassen. In der Regel, also im Irak, den ich besser kenne, hat man irgendwann die kleinen Tiere alle laufen lassen, weil sonst würden die Risse so durch jede Familie und alle gesellschaftlichen Strukturen gehen, dass an einen Wiederaufbau nicht zu denken ist. Ich vermute, man wird sich jetzt erstmal sagen, auf die Führungsriege konzentrieren, wo ja unklar ist, was mit denen passiert, wo ist Assad, was ist mit seiner Familie. Ja. Und mein Eindruck ist, weil es so sauber lief, dass die Jolani-Fraktion irgendwelche Art von Garantien gegeben hat, ne, dass Leute da eher großzügig amnestiert werden. Weil sonst wäre es meiner Ansicht nach auch zu heftigeren Kämpfen in Damaskus gekommen. Ne?
Ja, man hat ja auch bei den, man hat auch heute Aufnahmen gesehen von diesem Marionetten-Premierminister, den es da gibt, der da aus einem Hotel offenkundig irgendwie weggebracht wurde. Auch, muss man sagen, auf erstaunlich zivilisierte Art und
Ja.
Weise. Aber auch da, also das sozusagen Hervorstechende daran war ja, dass diese Leute jetzt nicht den Eindruck gehabt haben, als ob sie jetzt in Todesangst sich befinden
Eben.
würden oder so. Also das würde ja dafür sprechen, dass es da irgendwelche Absprachen gegeben
Genau,
hat.
also weil ich da, also das war auch mein Eindruck, es hat abgespalten. Das ist nicht Bagdad 2003. Ja, also, und wenn man in Syrien irgendeine Zukunft haben, ich meine, dieses Land ist kaputt. Also man kann sich nicht vorstellen, wie kaputt dieses Land ist. Also eine Regierung, von denen uns Staatschef vor einer Woche noch erzählt haben, man müsste mit der jetzt verhandeln und irgendwas ist da zusammengebrochen. Also nicht mal wie ein Kartenhaus. Also das zeigt ja auch, wie fertig dieses Land ist. Ne? Aber ich denke, ich vermute mal auch nach diesen letzten 13 Jahren und Bürgerkrieg und diesem ganzen, also von, ich habe heute und gestern und in den letzten Tagen wahnsinnig vielen Syrern Kontakt gehabt aus allen Teilen Syriens, mit den unterschiedlichsten Hintergründen. Und also ich irgendwie sowas wie den Wunsch nach Rache habe ich von keinem mitgekriegt. Es war, wir wollen jetzt zurück, wir wollen das aufbauen. Ah, ich kann wieder nach Damaskus, ich kann meine Familie wiedersehen. Aber so dieser Wunsch nach Rache ist etwas, den ich bisher nicht überhaupt, der auch in syrischen Oppositionskreisen, mit denen ich viel zu tun hatte, nie ein wirkliches Thema gewesen ist. Also interessanterweise.
Ja, ich meine, gleichzeitig darf man natürlich das sozusagen barbarische Potenzial von Islamisten oder ehemaligen Dschihadisten auch nie unterschätzen. Also man weiß nicht, was da kommen wird, aber bis jetzt zumindest sieht es
Wie
nicht gut
gesagt,
aus.
bis jetzt sehen wir ganz andere Bilder und man sollte Menschen auch immer die Möglichkeit geben, aus der Vergangenheit zu lernen. Na, dazu ist natürlich auch nochmal wichtig, aber das sind nicht die Taliban in Afghanistan 2021. Also hochgerechnet hat HTS vielleicht 30.000 Milizionäre und Mitglieder. Syrien ist ein Riesenland. 40% von Syrien sind, da kommen wir später darauf zu sprechen, von den kurdisch-dominierten Syrian Democratic Forces kontrolliert. Mit 30.000 Leuten wollen sie in irgendeiner Weise eine wichtige Rolle für die Zukunft spielen, wahnsinnig viele lokale Kräfte einbinden. Die können das nicht kontrollieren. Na, und dann kommt dieser ganz, ganz wichtige, also ich will da jetzt nicht diesen Fachidioten raushängen lassen, aber es gibt in Syrien einen wirklich ganz, ganz zentralen Unterschied zwischen dem Süden des Landes und dem Norden des Landes. Die kommen aus Idlib. Für einen Damaszener ist Idlib irgendein, keine Ahnung, Backwater-Provinz. Da laufen Leute mit verschleierten Frauen rum und sind völlig ungebildet. Das ist die etwas arrogante Haltung von jemandem aus Damaskus. Wenn die in Damaskus sich in der Macht halten wollen, müssen die mit lokalen Kräften kooperieren. Und im Großraum Damaskus gab es ja auch anders als im Norden keine jetzt von Rebellen kontrollierten Gebiete in den letzten 10 Jahren. Das heißt, es gibt da keinerlei organisierte islamistische Strukturen, Die gibt es eben nur im Norden von Syrien. Also in den kleinen Gebieten, die nach 2016 weiterhin unter, ja, so Opposition, Islamisten, türkischer Kontrolle gewesen sind. Und man darf eben auch wirklich nicht vergessen, und das ist auch etwas, was ich jetzt immer von ganz vielen Syrern höre. Syrer, ganz viele Syrer haben egal wo sie waren, ob in Europa, in Griechenland, in der Türkei, haben die letzten 10 Jahre dafür genutzt, sich zu organisieren. Also auch so einer zivilgesellschaftlichen Ebene. Da gibt es heute, 2011 gab es nichts. Das war eine furchtbare Diktatur, die keinerlei Freiheiten zugelassen hat. Heute gibt es Millionen syrischer NGOs, Organisationen, Netzwerke, was immer, die einfach weiter funktioniert haben. Und die alle jetzt so schnell wie möglich zurück wollen nach Syrien, um da weiterzumachen. Und diese Kraft würde ich auch nicht unterschätzen, weil das ist nicht 2011, wo im Prinzip dieses Niemandsland herrschte, das diese Assad-Diktatur da geschaffen hat, ne? Also das sind so Sachen, wo ich denke, da kann man sollte da nicht optimistisch sein. Das ist immer im Nahen Osten falsch. Aber eine gewisse Hoffnung haben und nicht diese HTS jetzt so wahnsinnig überschätzen. Also vielleicht nochmal, um das klar zu machen, weil ich es vorhin gelesen habe, also das wurde dann mit Khomeinis Einmarsch in Teheran verglichen. Khomeini hat die iranische Revolution gehijackt. Es gab im Iran eine revolutionäre Bewegung und den großen Fehler, dass Islamisten und Linke zu sich zusammengetan haben und im Prinzip diese revolutionäre Bewegung für sich gehijackt haben. Und Khomeini ist nach dem Hijacken dieser Revolution in Teheran einmarschiert. Da war klar. So, hier haben wir es mit einer ganz anderen Situation zu tun. Hier hat sozusagen eine Ex-Al-Qaida-Organisation eine Revolution ausgelöst. Also ohne die Milizen und ohne die, sondern den Angriff auf Aleppo, der hat dann dieses ganze vollkommen obskure Kräftegleichgewicht in Syrien zum Einsturz gebracht. Der hat das ausgelöst, aber das ist nicht so, dass die sozusagen das gehijackt hätten oder sowas. Das ist eine von sehr, sehr vielen unterschiedlichen Akteuren, Fraktionen, die da jetzt in Syrien unterwegs sind, aktiv sind. Und man, denke ich, kann auch sehr wohl, man nimmt ja sonst immer Islamisten beim Wort. Also wenn Khamenei irgendwas Atombomben erzählt, nimmt man den ja auch beim Wort, fälschlicherweise. Taktisch könnte man mal nach seinen Äußerungen diesen Jolani erstmal beim Wort nehmen. Also du willst die Vielfalt Syriens behalten, Institutionen, Wahlen, ein neues Syrien, das in Frieden mit seinen Nachbarn lebt. Gut, also dann schauen wir mal, was du da machst draus, oder?
Gut, gleichzeitig sind seine Aussagen auch immer ambivalent genug, dass sie auch eine ganz andere Interpretation möglich lassen, die nicht im Widerspruch stehen würde zu den schönen Worten, die aber dann halt sehr wohl auf einen Scharia-Basis
Das
islamistische
würde ich auch
Diktatur
nie, ich
mit
würde nie sagen,
systematischer
der will nicht
Rechtfertigung.
Scharia. Der
Ja.
will jetzt so, also was denen vorschwebt, und das sieht man im ganzen Nahen Osten nach dem krachenden Scheitern dschihadistischer Bewegung. Wir dürfen ja nicht vergessen, was wir heute sehen, ist ja auch sozusagen das Resultat des Scheiterns einer dschihadistischen Bewegung. Also wenn die Hamas nicht am 7. Oktober dieses Massaker angerichtet hätte, dann säße Assad noch in Damaskus und Hassan Nasrallah in Beirut. Also ja, so wie wenn 2001 Al-Qaida nicht den 11. September veranstaltet hätte, sähe es Saddam noch im Irak. Also die Folgen sind ja immer, dass sozusagen Terrororganisationen Kettenreaktionen auslösen, wo dann am Ende so Szenen wie heute kommen.
Ja, darüber habe ich heute mit jemand anderen schon gesprochen. Also wenn die Hamas auch nur annähernd hätte absehen können, wohin das führen wird, was sie da am 7. Oktober begangen hätte, dann hätte sich das vielleicht doch nochmal anders überlegt.
Die Hamas hat 2012 entschieden, dass sie sich wieder mit dem Iran zusammentut. Der eigentlich als später, 2014, 2012, ist die Hamas aus Damaskus abgezogen, das ja immer die Hauptstadt aller Terrororganisationen dieser Welt war, weil sie eben mit den Aufständischen Syrien sympathisiert hat. Ja, wir dürfen ja nicht vergessen, wie viele Palästinenser von Assad-Truppen zusammengeschossen worden sind und ausgehungert worden sind. Dann hat Sinwar hat die Hamas auf Iran-Kurs gebracht. Also wäre die Hamas sozusagen auf dem alten Kurs geblieben, sich mit den Syrern zu syrischen Aufständischen zu solidarisieren, dann wäre all das nicht passiert. Also das ist schon eine genauso verrückt wie das Jolani. Also nur noch mal, wie verrückt alles ist im Nahen Osten. Also nach dem Sturz von Saddam Hussein war Syrien die Rattenlinie für den sogenannten irakischen Widerstand. Also Assad hat massiv Al-Qaida im Irak aufgebaut, mit dem Ziel, dass die Demokratisierung und Veränderung im Irak nicht funktioniert. Also ohne Syrien hätte das nicht funktioniert. Das war die Rattenlinie. Jeder Al-Qaida-Kämpfer dieser Welt konnte über Damaskus in den Irak einreisen. Und einer dieser Al-Qaida-Kämpfer damals, die mit syrischer Unterstützung in den Irak gereist sind, war Jolani. Und 20 Jahre später stürzte Assad. Also, weil diese Vorstellung, Assad ist jetzt irgendwie gegen Islamisten. Nein, Assad hat sämtliche Islamisten der Region immer unterstützt, wenn es ihm gepasst hat. Also, darum ist auch dieses, ne, und im Irak, ich war damals im Irak, für uns war Syrien damals ganz klar der Hauptfinanzier und der Hauptunterstützer von Al-Qaida.
Ja, du hast mehrfach schon jetzt angesprochen, dass eben HTS nun bei weitem nicht die einzige ja, einflussreiche Organisation da ist. Wir sollten vielleicht nochmal auf einen Punkt zu sprechen kommen, der heute auch in den Medien aufgetaucht ist und ich glaube für einige Verwirrung auch sorgt. Das war eben von Kämpfen zwischen Islamisten und kurdischen Truppen, Kurden im Norden, Nordosten des Landes die Rede. Wer kämpft denn da gegen wen?
Jetzt kommen wir zu dem wirklich frustrierenden Part des Ganzen. Der Rest war relativ, konnte man sich heute freuen. Auch das ist wieder etwas kompliziert, weil Syrien, es gibt ja sozusagen auch, es gab anfangs zwei Offensiven. Eine von HTS auf Aleppo und Hama, die vermutlich von der Türkei so halbherzig unterstützt worden ist. Erdogan wollte ein bisschen in Syrien das aufmischen und dachte, die nehmen da fünf Dörfer ein. Also die Türken hatten keine Vorstellung, dass das nach 2 Wochen in Damaskus endet. Ne? So. Dann in Nordsyrien, um das nochmal, auch weil viele Leute das nicht verstehen, also die nicht von Assad kontrollierten Gebiete in Nordsyrien waren dreigeteilt. In Idlib hat im Prinzip HTS und andere ehemalige syrische islamistische Oppositionstruppen da so eine Art von Rebellengebiet kontrolliert. Das wurde geduldet von der Türkei. Klar, die Grenzübergänge liefen über die Türkei. Die Türkei hat eine Rolle gespielt, aber die Türkei hat das nicht direkt kontrolliert. Im Norden in Azaz an der Grenze, in Azaz und später Afrin, gibt es ein Gebiet, das de facto sowas wie eine türkische Kolonie ist. Also türkische Postämter, türkische Schulen, türkische Fahnen, türkische Militärpolizei. Und dieses Gebiet, in diesem Gebiet hat die Türkei im Prinzip aus Leuten von der alten Free Syrian Army, aber die nichts mehr mit der alten Free Syrian Army von vor 10 Jahren zu tun haben, so eine Art von Söldnertruppe gemacht und die Syrian National Army genannt. Da sind zum Teil wirklich ganz extrem unangenehme, undisziplinierte Figuren, die Türkei benutzt, um da oben an der Grenze, vor allen Dingen westlich des Euphrates, immer mehr Gebiete zu kontrollieren, zum Teil auch ethnisch zu säubern, die kurdisch besiedelt sind. Da Afrin ist das Wichtigste, das kennt man auch noch von früher. Jetzt gibt es da so eine magische Grenze da oben, das ist der Euphrat. Weil alles östlich des Euphrats bis an die irakische Grenze ist durch den Kampf gegen den IS, durch unterschiedliche andere Gründe, im Prinzip heute unter Kontrolle der sogenannten Syrian Democratic Forces. Hinter den Syrian Democratic Forces steckt die PYD und die PYD ist die syrische Schwesternpartei der PKK. Entsprechend viele APO-Bilder und so weiter sieht man da auch in Qamishli und Hasake und so weiter und so fort. Diese Syrian Democratic Forces sind jetzt absurderweise einerseits mit den USA im Kampf gegen den Islamischen Staat verbündet, östlich des Euphrats und waren westlich des Euphrats mit Assad und den Russen verbündet, auch gegen die Türkei. So. Was die zweite große oder die Offensive da im Norden ist im Prinzip eine von diesen SNA-Gangstern, um Orte westlich des Euphrats von den kurdischen Kräften zu erobern, vor allen Dingen Manbij, das heute gefallen ist. Also heute, während in Damaskus gefeiert wurde, gab es heftige Kämpfe in Manbij. mit entsprechenden Flüchtlingen, die eben in nach Syrisch-Kurdistan oder Rojava geflohen sind und der entsprechenden Angst, dass das da oben weitergeht. So. Und das ist jetzt die große Frage, weil ich denke, das ist momentan der größte Unbekannte. Erdogan wollte was anderes. Erdogan steht jetzt sozusagen vor dem Fakt, dass, wenn das klappt, Syrien so stark sein wird, dass er dann nicht mehr einfach sozusagen tun und lassen kann, was er will wie bisher. Und wie verhält sich jetzt die Türkei gegenüber den Syrian Democratic Forces, PKK, wie immer wir die nennen wollen, die ein Riesengebiet kontrollieren und ihr Gebiet ja auch nochmal ausgedehnt haben in den letzten 5 Tagen in Arabisch, in der Wüste, wo sie eigentlich auch wirklich nichts verloren haben, weil das ist nicht kurdisch besiedelt. Wir sehen jetzt Folgendes. Ich kann das einerseits signalisieren, die Syrian Democratic Forces, vor allen Dingen durch ihren syrischen Sprecher, das ist wichtig, dass das keine PKK-Jungs irgendwie aus der Türkei sind. Wir begrüßen den Sturz von Assad, wir wollen in einem neuen Syrien zusammenarbeiten und so weiter und so fort. Wir sehen in klassisch kurdisch besiedelten Städten wie Qamishli in Hasike, war immer noch syrisches Militär stationiert bis vor 3 Tagen in so Enklaven. Die haben sich abgezogen. Es hat dieselben Bilder wie überall gegeben. Man hat erstmal die Assad-Statuen gestürzt und sich gefreut, weil sehr lange diese Gebiete sich auch als Teil der syrischen Revolution empfunden haben. Jetzt kommt aber diese Bedrohung aus dem Westen, von dieser Syrian National Army. Es gibt bewaffnete Zusammenstöße. Und die Frage ist es möglich, alle Seiten signalisieren das im Moment. Also HTS signalisiert das. Die wollen das nicht. Die haben aber nicht die Macht, da oben diese türkischen Jungs aufzuhalten. Ne? Die haben da momentan kein Interesse dran. Kann es zu einer Regelung kommen, zwischen erstmal den Syrian Democratic Forces, die Amerikaner sind da ja, haben da ja auch noch was zu sagen, und der HTS für eine Art von Selbstverwaltungsgebiet und Zukunft von Syrisch-Kurdistan, in der eben die Türkei nicht mehr diese wahnsinnig destabilisierende und destruktive Rolle spielt. Wobei man natürlich sagen muss, für die Türkei ist es einfach, das ist PKK, die sitzen an der Grenze, die müssen da weg. So, da hat die Türkei so eine furchtbare Politik, sie macht. Also aus der Rationalität der Türkei kann man das auch nachvollziehen. Also, dass die Abdullah Öcalan-Bilder auf der anderen Seite der Grenze stehen, ist für die Türkei eine objektive Gefährdung ihrer nationalen Sicherheit. Das heißt, die Frage ist jetzt auch, wird die PKK, Schrägstrich Syrian Democratic Forces, wie wir sie nennen wollen, ist sie diplomatisch, politisch klug genug, sich so ein bisschen auch von ihrer eigenen Vergangenheit zu emanzipieren und zu sagen, wir werden jetzt zu einem syrischen Faktor. Und wir vertreten die syrischen Kurden und nicht mehr Großkurdistan und Antiimperialismus und so weiter und so fort. Und können wir uns einerseits einigen bei der gemeinsamen Kampf gegen den Islamischen Staat, der ja auch immer noch ein Faktor in Syrien ist, und eben bei der Frage, wie könnte so ein zukünftiges Syrien aussehen? Ne? Und ein zukünftiges Syrien, das funktioniert und nicht im Chaos endet, müsste theoretisch viergeteilt sein. Also in so ein föderales System oder mit Autonomieregionen, eben mit Kurdistan, mit einem christlich-drusischen Gebiet südwestlich von Damaskus, mit einem alawitischen Gebiet an der Küste zwischen Tartus und Latakia und dann eben so einem sunnitisch gemischten Zentrum Syriens. So. Und da ist jetzt, und da werden, wird ganz zentral die Frage sein, zu welchen Ergebnissen kommen da Verhandlungen zwischen eben kurdischen Kräften und der HTS und wie groß ist der Wille, den Kurden auch ihre Selbstverwaltung wirklich zuzugestehen. Das gab früher in der arabischen Syrer nichts, das hat sich ein bisschen geändert. Und wie kriegt man da oben dieses Gebiet, wo diese Syrian National Army und die Türken im Prinzip das Sagen haben? Also was ist die Zukunft von diesem Gebiet?
Aber jetzt, um das nochmal zusammenzufassen,
Ich,
diese
ich,
Meldungen, die man heute teilweise gelesen hatte, dass da so Leute, die geschrieben haben, ja, jetzt sieht man es doch, also zuerst hauen die Rebellen quasi Assad um und schon wenden sie ihre Waffen gegen die Kurden und da weiß man doch schon, was jetzt folgen wird. Also das ist eine so vereinfachende
Nein,
Sichtweise
nein,
der
und
Dinge,
diese
dass
Syrian National
das
Army hat nicht
völlig
gegen
falsch ist.
Assad
Und
gekämpft.
Ja, eben genau,
Die
ja.
Syrian National Army kämpft im Prinzip nur noch gegen die SDF oder da oben, ne? So. Und in den Gebieten, wo HTS die Kontrolle hat, haben die auch sehr, sehr rigide gegen diese SNA-Jungs durchgegriffen in Aleppo. Also die wollen das, also im Moment will diese neue sich bildende Regierung in Damaskus wirklich keinen solchen Kleinkrieg da in Nordsyrien. Das würde die irakischen Kurden sozusagen mit hineinziehen, das würde die Türkei mit hineinziehen, das würde zu Destabilisierung führen, das würde zu einer großen Solidarisierung von syrischen Kurden mit der PKK führen. Und in Wahlen würde vermutlich in syrisch Kurdistan die PYD 40% kriegen, maximal 50. Also es gibt viele, viele Kurden, die nicht glücklich sind mit der Politik der PYD, die viel größere Sympathien jetzt mit den Aufständen oder mit der Befreiung in Damaskus und so weiter haben. Ne? Also momentan kann da eine neue Regierung in Damaskus keinerlei Interesse dran haben. Und es gibt auch keine Konflikte zwischen arabischen Syrern und kurdischen Syrern im Moment. Also das ist ein Problem der Türkei. Das ist nichts, was im Moment in Syrien irgendwie virulent ist.
Gut, ich denke, wir können das Gespräch auch langsam zum Ende bringen. Kann man das vielleicht so zusammenfassen, also jetzt am heutigen Tage?
Ich würde sagen, wir könnten ja vielleicht noch mal auf die internationale
Ja, gerne.
Dimension eingehen. Ne? Also der heutige Tag war in Teheran, in Moskau, im Bunker der Hisbollah im Libanon und irgendwelchen Tunnel der Hamas in Gaza ein ganz trüber Tag. Also es ist erstaunlich. Also man muss ja sagen, es ist also wichtig ist, wer freut sich und wichtig ist, wer freut sich nicht. Auch innerhalb der europäischen Linken haben sich heute nicht viel gefreut, weil Assad war eigentlich auch für ganz viele Linke immer ein großer Held und so weiter. Also in der Corbyn-Fraktion, in der Labour Party oder Mélenchon in Frankreich, da war heute Scheißstimmung. Also für die ist das ein Putsch der CIA und der Zionisten, um einen ihrer ganz großen antiimperialistischen Helden zu stürzen. Ne? Für den Iran ist der heutige Tag also das Armageddon. Der Iran hat im Prinzip heute sein zweitwichtigstes Kapital im Nahen Osten verloren. Die Hisbollah ist sozusagen auf der militärischen Ebene das Wichtigste gewesen, aber Syrien war immer das enorm wichtige Transitland. Assad war ganz abhängig von Iran. Also mit dem Sturz von Assad wird Iran sukzessive aus dem Nahen Osten rausgedrängt. Das heißt, das ganze Programm des Iran der letzten 25 Jahre, vor allem mit Qasem Soleimani, wo sie Milliarden reingesteckt haben, also Präsenz im Nahen Osten, in Syrien, im Libanon und so in Palästina mit der Hamas, so, das zerbricht den gerade in einem rasanten Tempo. Und das wird natürlich auch im Moment im Iran wahrgenommen. Also die Iraner freuen sich wahnsinnig über die Bilder aus Damaskus und die ganze iranische Freiheitsbewegung sagt, das hoffentlich wir auch bald. Ja? So. Geostrategisch ist das der Worst-Case-Szenario für den Iran. Auch weil die letzten Verbündeten des Iran in der Region sehen, die können uns im Notfall sich schützen. Das ist ja ganz wichtig. Also ein Punkt, und den möchte ich hier auch wirklich mal. Was immer Iran und Russland als Verbündete in den letzten 20 Jahren gegenüber USA und Westen ausgemacht hat, ist die halten uns die Stange. Die sind bei uns. Der Westen lässt uns fallen, aber Russland und Iran, die meint's ernst. So. Und die Welt hat gesehen, nee, Russland und Iran meint's gar nicht ernst. Sozusagen, wir haben Assad innerhalb von 10 Tagen fallen lassen, weil sie nicht mehr anders konnten. Schickt Schockwellen durch die Region. Ne? Plus natürlich die Tatsache, dass das heute auch als, denke ich, schon noch wichtige Geste aus Israel eher sozusagen nicht jetzt, huch, da kommen jetzt die neuen Dschihadisten, sondern da ist ein Regime gestürzt, das seine eigene Bevölkerung unterdrückt hat. Und auf dem Golan sagte der von mir wirklich besonders gemochte Netanjahu, wir reichen euch die Hand. Und wenn ihr wollt, dann auf eine gute gemeinsame Zukunft. Und tendenziell wäre das das beste Outcome, dass irgendwann ein ein Herr Jolani sich an die Abraham-Accords erinnert und dass Saudi-Arabien und die Emirate ja auch und dann einfach ein Friedensabkommen gibt, weil Syrien einfach ein so wichtiges Land ist, ne? Der andere ganz große Verlierer ist Russland. Das heißt auch komplettes Worst-Case-Szenario für Russland. Also, wo die Russen haben im Moment das Problem, die können ihre Einrichtung nicht verteidigen. Die sitzen am Hafen in Tartus und wissen, wir haben so wenig Soldaten da und die syrische Armee kämpft nicht. Wenn da ein paar Jungs auf Pickup jetzt rechts abbiegen, sitzen die bei Tartus bei uns in dem wichtigsten Tiefwasserhafen außerhalb von Russland. Das heißt, die müssen verhandeln. Die müssen ganz, ganz kleine Brötchen backen, damit nicht noch ihre Flughäfen und alle Einrichtungen da schlicht und ergreifend jetzt irgendwelchen Bärten auf Pickups in die Hand fallen. Ne? Das natürlich wird entsprechend in der Ukraine, in Georgien, überall als ganz, ganz große Niederlage Putins wahrgenommen und wird jetzt für Afrika enorme Auswirkungen haben. Also die gesamte russische Afrika-Politik, die Verbündete mit Haftar in Libyen, mit der RSF im Sudan, das wird alles über Tartus abgewickelt. Und keine zukünftige syrische Regierung wird das zulassen. Die werden maximal sagen, bitte, ihr habt 3 Wochen Zeit, um euch hier abzuziehen. Ne? Und für die Hezbollah ist das genauso. Denn im Libanon wird das jetzt ganz enorm Kräftegleichgewichte verändern. Die Bilder von Christen, die diesen Sturz unterstützen, haben im Libanon, sind sehr, sehr wohl wahrgenommen worden, weil im Libanon die Christen ja eher auch noch mit der Hezbollah zum Teil verbündet sind. Und wer im Moment auch echt Schwierigkeiten hat, ist die Hamas. Weil die Hamas verliert da im Moment ihre ganzen Unterstützer, ist jetzt im Prinzip alleine in den doch jetzt mehr sunnitisch dominierten Nahen Osten und wird im Zweifelsfall von einer doch extrem jetzt regional geschwächten Position irgendwann zu Kreuze kriechen müssen, wie ich das sehe. Also ich kann mir nicht vorstellen, wie die Hamas aus dieser, also die, plus sie hat auf der falschen Seite gestanden. Also ihr seid in Österreich, also die Sonnenallee in Berlin ist für diese ganzen Palästina-Demonstrationen bekannt, diese militanten, ekelhaften, anti-israelischen Palästina-Demonstranten. Die Sonnenallee war heute ein Aufmarschgebiet der Syrer, die da gefeiert haben und alles. Und ich kann mir vorstellen, wie viele Leute da gerne einfach mitgefeiert hätten, nur sie stehen auf der falschen Seite. Also es ist jedem Syrer, Syrer mögen zum Teil die größten Sympathien für die Anliegen der Palästinenser haben, sie haben keine Sympathie für die Hamas. Die steht auf der anderen Seite. Das heißt, ja, das Ganze zeigt nur im Kleinen, welche enorm tektonischen Verschiebungen dieser Sturz Assads mit sich bringt und weiter bringen wird.
Und was die Hezbollah betrifft, muss man auch sagen, es hat ja immer geheißen, jetzt nach dem Waffenstillstand, okay, ist ja jetzt gut mal, dass die Waffen schweigen vorerst, aber die Hezbollah wird halt wieder aufrüsten und wird halt wieder erstarken und wird halt eine neue Führung bekommen und dergleichen. Na, ist nichts mit Aufrüsten. Also die sitzt jetzt
Nee,
im
der Landweg
Trockenen.
ist zu.
Ja.
Also der Landweg, mit dem die Hezbollah das gemacht hat, ist zu. Und wir dürfen auch nicht vergessen, was vielleicht wichtig ist. Syrien hat sich mit Kaptagon-Produktion über Wasser gehalten. Syrien war der größte Narkostaat der Welt. Und das Einzige, was Assad noch Geld gemacht hat, ist Schmuggel, Abgreifen von UN-Geldern und Kaptagon-Handel. Und die Hezbollah war der wichtigste Partner bei diesem Kaptagon-Handel. Also ich bin mir nicht ganz sicher, aber 20, 30% des Einkommens der Hezbollah ist Drogenhandel. So, dieser Kaptagon-Handel ist Schluss. Die ersten Bilder, wie die Kaptagon-Fabriken gestürmt haben, das heißt, das wird auch finanziell, wird das für die Hezbollah ganz schön reinschlagen. Denn das sind, also die Hezbollah ist eine kriminelle Organisation der organisierten internationalen Kriminalität, die über Menschenhandel, Drogenhandel, allem Möglichen, da verdient die ihr Geld mit und da bricht ihr jetzt gerade eine der ganz, ganz wichtigen Säulen ihres Einkommens weg. Und das in einer Situation, wo sie gerade auch eigentlich Geld bräuchte, um sich da wieder so halbwegs zu reorganisieren.
Und muss man auch noch dazu sagen, natürlich du hast gemeint eben diese Überzeugung, ja, die Amerikaner und der Westen, die lassen ihnen dann im Zweifelsfall fallen, die Russen und die Iraner tun das nicht. Ja, also erstens, ja, wie wir schon im Fall Syrien sehen, ist das so nicht wahr. Und zweitens haben ja beide, die Russen auf ihre Art und Weise in der Ukraine und die Iraner natürlich mit dem zweimaligen Versuch, direkt Israel anzugreifen, gezeigt, dass sie auch militärisch gar nicht können, wenn, selbst wenn sie wollen.
Genau.
Also die Tatsache, dass Russland einfach in der Ukraine seit jetzt 2,5 Jahren, fast 3 Jahren mittlerweile einfach nicht wirklich vorwärts kommt oder zumindest weit von dem entfernt ist, was sie sich am Anfang vorgestellt haben. Und der Umstand, dass das iranische Regime zweimal sich gedacht hat, sie werden jetzt furioses Feuerwerk über Israel niedergehen lassen und in Wirklichkeit ist fast gar nichts passiert, ist ja auch in der Wirkung auf Dritte sozusagen eine dermaßen blamable Angelegenheit, dass das ja auch nicht ohne Wirkung bleibt.
Ihr Plus, und um nochmal auf eine ganz simple Sache zurückzukommen, wenn Leute im Nahen Osten sind, zuallererst Menschen wie du und ich, das sind nicht zuerst Sunniten oder Schiiten oder Leute wollen irgendwie leben. Sie wollen eine Familie haben, sie wollen abends Spaß haben, sie wollen eine Zukunft haben. So. Und das hängt mit Geld zusammen. Also, wo kein Geld ist, ist das in einer kapitalistischen Gesellschaft nicht möglich. Iran und Russland hatten das nicht zu bieten. Wir haben einfach nicht genug so. Und jetzt ist eben auch die Frage, ob sich sowas wie Europa, die Golfstaaten und die USA zusammenraufen, um eine gemeinsame Perspektive zu entwickeln, dass das ganz normale Menschen in Syrien, in Flüchtlingslagern, im Libanon, in der Türkei das Gefühl haben, das bietet uns eine lebenswerte Zukunft. Und wenn Menschen das Gefühl haben, wir haben eine Zukunft und es wird besser, kann man in der Regel mit ihnen auch wunderbar zusammenarbeiten und dann spielen diese ganzen ideologischen Affinitäten, die hier immer so hochgespielt werden, auch gar nicht mehr so eine super große Rolle. Also nochmal, wir haben es gesehen, es gibt diese 8. Mai 1945 in der Regel nicht. Gaza ist da eine Ausnahme, aber es gab die in Bagdad nicht, es gab die in Tunis nicht, es gab die in Kairo nicht, es gab die in Damaskus nicht. Also am Ende sind dann all diese Leute auch. Ist ihnen ihr Leben und ihre Zukunft irgendwie lieber als irgendwelche apokalyptischen Endkämpfe, wie man sie aus europäischer Geschichte dann eher kennt. Und das ist immer das, was ich eigentlich auch für ermutigend halte. Also, dass mit ihren konkreten Interessen Leute ansprechbar sind und es jetzt die Aufgabe von uns allen, ob wir eine Regierung sind oder Nichtregierung, werden zu sagen, okay, ihr habt da wirklich gegen den Willen von der ganzen Welt. Kein einziger Staat wollte den Sturz von Assad. Das habt ihr Syrer, habt 2011 angefangen und einfach weitergemacht. Against all odds. Ihr habt es gemacht. Das ist großartig. Das hat es selten in der Geschichte gegeben. Und jetzt helfen wir euch dabei, Syrien einfach zu einem besseren Land aufzubauen. Das müsste jetzt einfach, denke ich, die Message sein, egal ob in Wien, im Falafelladen oder auf politischer Ebene.
Gut, vielleicht können wir es jetzt dann doch damit
Genau,
belassen.
jetzt
Der
haben wir noch die Iraner und Russen drin.
heutige Tag, so viel, glaube ich, kann man sagen, für jeden, der auch nur ein bisschen empathiefähig ist oder so, ist das erstmal ein Tag, sich zu freuen, dass dieses Drecksregime beseitigt ist.
Genau. Und
Und
mit dem
was dann.
Drecksregime, dieser furchtbare Baasismus, die baasistische Ideologie, die vermutlich mehr Menschen zu Tode gebracht hat als alle islamistischen Bewegungen zusammen im Nahen Osten. Dass der Baasismus in seiner syrischen Ausprägung der irakischen war es 2003, Geschichte ist und bleibt. Das, denke ich, ist etwas, egal was passieren wird, was man immer feiern kann, weil Baasismus gehört wirklich im 20. Jahrhundert mit zu den widerwärtigsten Ideologien, die es gibt.
Gut, wie es in Syrien weitergehen wird, werden wir sehen. Vielleicht werden wir darüber noch sprechen oder zu sprechen haben. Optimismus, hast du gesagt, ist selten angebracht, aber Hoffnung kann man haben. Wir können sich ja mal das sozusagen als Conclusio stehen lassen.
Und heute
Vielen
Abend einen Arak auf die Syrer trinken.
Dank. Ja, also dann vielen Dank nochmal, Thomas, dass du dir nochmal Zeit gehabt hast.
Gerne.
Und an Sie zu Hause, liebe Zuseher, vielen Dank für die in diesem Fall jetzt doch fast doppelt so lange Aufmerksamkeit wie im letzten Video, aber es gibt ja auch wirklich genug zu besprechen in diesen Tagen. In diesem Sinne, auf Wiedersehen.
Eine Produktion von MENA Watch, dem unabhängigen Nahost-Think Tank. Auf unserer Website finden Sie täglich aktuelle Informationen und Analysen. Besuchen Sie uns. Eine Produktion von MENA Watch, dem unabhängigen Nahost-Think Tank. Auf unserer Website finden Sie täglich aktuelle Informationen und Analysen. Besuchen Sie uns.